Damen und Herren, darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich muss mich gleich vorab entschuldigen, falls ich Ihnen da zu nahe trete. Die Raumsituation. Ich habe schon mal gesagt, meiner Erfahrung nach löst sich das Problem spätestens nach der zweiten, dritten Lehrveranstaltungseinheit. Wenn dem nicht so sein sollte, werde ich selbstverständlich schauen, einen größeren Raum zu bekommen. Es ist nur manchmal so, dass ich mich, oder es war schon des Öfteren so, dass ich mich bemüht habe, einen größeren Raum zu bekommen. Kaum hatten wir den, waren die Leute weg. Und insofern baue ich ehrlich gesagt jetzt ein bisschen drauf, dass Sie das, was Sie da zu hören bekommen bei mir, vielleicht doch nicht so spannend finden werden und zumindest manche von mir und dann mit der Zeit, sagen wir mal, das Problem ein bisschen gelindert wird, das wir zur Zeit haben. Ja, zum Organisatorischen, da waren Anfragen, ob man sich zu dieser Lehrveranstaltung anmelden muss. Das ist nicht so, Sie dürfen ganz einfach kommen, Sie müssen sich nur dann, allerdings erst zwei Wochen vorher, zur Prüfung anmelden, die am Ende des Semesters stattfindet. Waren sonst irgendwelche organisatorischen Wünsche, Fragen, Anregungen?
Ich wollte fragen, was in der ersten Stunde, Sie haben ja vor zwei Wochen schon angefangen und ich glaube, das haben sehr, sehr viele verpasst. Da waren wir nicht die Einzigen.
Also so es voll war es mindestens, aber vielleicht sind ja andere hier als... Ja, wir haben im Prinzip nur so, ihr versucht so ein bisschen einen Überblick zu liefern über das, was Sie erwarten wird. Wir haben organisatorische Dinge angesprochen. Zum Teil werde ich das mit mehr Details auch heute wiederholen. Also nicht das Organisatorische, eher das Inhaltliche. Ich glaube nicht, dass Sie Grundsätzliches versäumt haben, wenn Sie dann erstmal nicht da waren. Falls was auftauchen sollte, ja, kann man mich, grundsätzlich für die, die nicht da waren, man kann mich jederzeit mit Fragen, Vorschlägen, Wünschen, Kritiken, was auch immer kontaktieren, sei es in der Sprechstunde, sei es per E-Mail, ich bin jederzeit zugänglich, scheuen Sie sich auch nicht, mich zu unterbrechen, wenn Sie irgendwas nicht verstehen sollten. Wenn es Wünsche gibt, den Themenbereich unserer Lehrveranstaltung in eine bestimmte Richtung zu lenken oder auch zu erweitern, stehe ich dem sehr offen gegenüber. Ein Kollege hat mir das letzte Mal schon angesprochen, dass wir doch auch bitte spieltheoretische Aspekte berücksichtigen sollen, was ich gern tun werde. Was immer Sie sonst für Wünsche oder Fragen haben, wenn Sie glauben, dass ich dafür kompetent bin, dann scheuen Sie sich nicht, mich anzusprechen. Bitte. Ein bisschen lauter. Ja, ja, freilich. Es stehen auch hier, genau, das wurde das letzte Mal angesprochen, es stehen auch hier einige Aufnahmegeräte. Habe ich kein Problem damit, Sie dürfen das aufnehmen. Wenn Sie es kommerziell nutzen, dann bitte sagen Sie mir es. Aber da ist, sagen wir mal, die Chancen, damit viel Geld zu verdienen, sind gering. Wenn sich allerdings jemand bereit findet, der das im Internet posten will, um es dann eben auch in Form eines mündlichen Skriptums zu verwenden, da bin ich dann gern bereit, diese Information zu streuen.
Ich würde es hochladen, aber ich habe keine Aufnahmen. Also wenn irgendjemand eine Aufzeichnung
macht. Also wenn sich jemand mit dem Kollegen kurzschließen will, der das dann ins Internet stellt, gerne. Wenn man mir dann den Link mitteilt, am besten per E-Mail, mache ich das nächste Mal darauf aufmerksam, wo das zu finden ist. Hat sich in den letzten Lehrveranstaltungen immer wieder bewährt. Auch diesem Versuch, so etwas wie ein mitlaufendes Wiki zu verfassen, stehe ich sehr offen gegenüber. Wenn Sie das versuchen wollen, gerne. Ich habe schon mal darauf hingewiesen, ein Wiki lebt allerdings von der Vielfalt. Von der Vielfalt der Beitragenden, Vielfalt der Meinungen, die da zum Ausdruck kommen. Also insofern ist es günstig, wenn sich viele an der Abfassung so eines Wikis beteiligen und das nicht nur ein Single-Unternehmen ist.
Ja. Gibt es von Ihnen irgendwas zum Runterladen ansonsten online?
Es gibt nicht wirklich eine Unterlage, die könnte im Zuge des Semesters entstehen. Ich arbeite selbstverständlich an einem größeren Text, der all das zum Inhalt haben wird. Der ist allerdings weit vom Fertigwerden, also insofern leider kann ich Sie nur vertrösten. Es gibt eine ganze Reihe von Einführungsliteratur zu diesem Thema. Das meiste, das habe ich schon darauf hingewiesen, leider auf Englisch. Das deswegen, weil eben dieses Fach relativ jung ist und im deutschen Sprachraum, insbesondere in der deutschen Philosophie, noch nicht allzu viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Aber es entstehen laufend Dinge, behalten Sie diesbezüglich die Buchgeschäfte oder Buchhandlungen im Auge. Es ist vor kurzem ein kleines rotes Bändchen aus dieser Reihe Profile erschienen mit dem Titel Komplexität von Mainzer, wie heißt der mein Vorname?
Klaus
Mainzer. Dass ich für, sagen wir mal, für einen Schnellüberblick, also eine Unterlage, die einen Schnellüberblick vermittelt, für geeignet heute, von den Details ist damit, vielleicht sogar die Gefahr gegeben, mehr Verwirrung zu sehen, als jetzt Großaufklärung zu betreiben. Aber das hängt dann natürlich auch bei diesen Themen immer von der jeweiligen Vorbildung desjenigen ab oder derjenigen ab, die das Buch liest. Sonst auf Deutsch sind mir nicht sehr viele spezifische Schriften diesbezüglich bekannt. Internet, habe ich schon gesagt, ist eine Ressource, die gerade zu dem Thema unter Umständen mehr bietet als schriftliche, also gedruckte Literatur. Ganz einfach deswegen, weil das Thema sehr jung ist und diejenigen, die im Internet sich der Darstellung solcher Themen annehmen, dann auch diesem Thema naturgemäß sehr nahe stehen. Also Informatik, Informationswissenschaft hat doch einiges zu tun mit dem, was wir hier abhandeln. Gut, sonst noch diesbezüglich Fragen, Wünsche? Dann möchte ich eingangs kurz auf den Titel der Lehrveranstaltung zu sprechen kommen. Systeme habe ich schon angesprochen. Systeme kommt von Systeme, das zusammengestellt oder zusammenstellen. Im Griechischen, also es geht um Zusammenwirkungen, um Wechselwirkungen, um mehr oder weniger das Gegenteil dessen, was klassisch wissenschaftlich oder auch jetzt vielleicht in der klassischen Philosophiegeschichte analytisch isoliert betrachtet wurde und als solches zu erkunden versucht wurde. Also das heißt, diese Art der Herangehensweise, diese systemtheoretische Art der Herangehensweise will eben ganz bewusst Zusammenhänge in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen, Wechselwirkungen in den Fokus der Aufmerksamkeit stellen. Das heißt, es geht nicht klassisch darum, sozusagen von Partikularitäten zu abstrahieren und sowas wie einen Idealtypus analytisch herauszufiltern, um ihn als Paradebeispiel für was auch immer damit beleuchtet werden soll, darzustellen oder zu beschreiben, sondern es geht darum, natürlich analytisch zu differenzieren, aber das, was dabei differenziert wird, also das heißt die verschiedenen Teile, die da oder Elemente, die da eben gefunden werden, in ihren Wechselwirkungen, in ihrem Zusammenwirken zu beobachten. Es geht ganz dezidiert um dieses Zusammenwirken. Das betrifft den Begriff der Systeme. Und der zweite Begriff, der im Titel der Lehrveranstaltung vorkommt, ist der der Komplexität, der bei weitem nicht so leicht zu erklären ist, ganz einfach deswegen, weil eigentlich auch unter den damit befassten Forschern und Forscherinnen keine einheitliche Meinung darüber besteht, was komplex sein soll oder bedeuten soll. Komplexität wird gerne mit Komplizität im Unterschied oder in der Differenz vom Begriff der Kompliziertheit doch einiges erahnen, was mit Komplexität gemeint sein könnte. Ich möchte darauf hinweisen, ich gebe Ihnen auch jetzt keine konkrete Definition. Wir werden vielleicht im Laufe der Lehrveranstaltung uns so etwas wie eine Ahnung erarbeiten dazu, was denn Komplexität überhaupt wissenschaftlich bedeuten könnte. Zu dem Unterschied zur Kompliziertheit, wenn Sie sich, ein zusammengestelltes Ding vorstellen, das Ihnen als kompliziert erscheint, dann würden wir von kompliziert dann sprechen, wenn wir dieses Ding bis zu einem gewissen Grad auseinandernehmen können, ohne dass es seine grundlegenden, essentiellen Eigenschaften verändert. Das heißt, diejenigen Eigenschaften verändert, die dieses Ding zu dem machen, als was wir es wahrnehmen. Also wenn Sie zum Beispiel ein Auto haben, dessen Bestandteile insgesamt durchaus so etwas wie ein kompliziertes Ganzes ergeben, dann können Sie unter Umständen einen Sitz, ich weiß nicht, den Beifahrersitz oder was auch immer, herausnehmen, ohne dass das Auto aufhört, ein Auto zu sein. Es ist nur weniger kompliziert geworden, nur ein kleines Stückchen weniger kompliziert geworden. Beim Begriff der Komplexität ist es ein bisschen anders, zumindest in dem Sinne, in dem er in dieser Theorie komplexer Systeme verwendet wird. Beim Begriff der Komplexität ist mitgedacht, dass Sie diejenigen Aspekte, die Ihnen an einem System wesentlich erscheinen, eben nicht herauslösen können, ohne dass das System aufhört, dieses System zu sein. Also wenn Sie bei einem Auto den Treibriemen herausnehmen, dann ist das Auto fahruntüchtig und damit nicht mehr in dem Sinne ein Auto wie zuvor. Das würde jetzt ganz kurz und sehr pauschalierend vielleicht so etwas wie den Unterschied von Kompliziertheit und Komplexität bezeichnen. Komplexität hat sehr viel, auch in der Geschichte der Wissenschaft, auch in der Geschichte der Philosophie, sehr viel mit dem zu tun, was gerne als emergente Phänomene bezeichnet wird oder emergentes Phänomen bezeichnet wird. Sie kennen diesbezüglich vielleicht dieses berühmte Sprüchlein, das Aristoteles zugeschrieben wird, das allerdings nicht in der Form von Aristoteles stammt, das sich doch aber an einer bestimmten Stelle bei ihm herauslesen lässt, nämlich, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile. Was würden Sie spontan, welche Phänomene, die uns philosophisch interessieren, würden Sie diesbezüglich vielleicht so schnell mal damit assoziieren?
Also ich kann es einfach ins Wasser.
Bitte?
Wasser.
Wasser ist natürlich jetzt schon ein sehr physikalisches Phänomen, das jetzt im Allgemeinen nicht immer im Bereich der Philosophie abgehandelt wird, aber bitte, auch das Wasser lässt sich diesbezüglich natürlich. Was würden Sie daran an Komplexität ausmachen oder wie würden Sie
das? Also es ist ein emergentes Phänomen. Das ist deshalb, weil die Bestandteile selber nicht flüssig sind. Also
ja.
Flüssig wird erst zusammenfliegen.
Ganz richtig. Nicht? Das war so ein klassisches Beispiel, das im 19. Jahrhundert bereits für viel Diskussionen sorgte. Also das Wasser selbst erscheint flüssig, aber die einzelnen Wasseratome oder Bestandteile sind eben für sich in keiner Weise flüssig. Sie sind auch nicht nass oder ähnliches. Erst in ihrem Zusammenwirken und darauf eben als was wir es wahrnehmen, nämlich zum Wasser. Aber wir würden im Allgemeinen nicht davon sprechen, dass Wasser komplex ist. Nicht? Oder man weiß nicht, zumindest wenn wir keine Teilchenphysiker sind oder ähnliches. Aber was würde Ihnen an philosophischen Phänomenen spontan einfallen, die wir komplex nennen und die in dem Sinne vielleicht mehr als die Summe ihrer Teile sind? Ganz richtig, Bewusstsein natürlich. Nicht? Oder das Leben schlechthin, darüber diskutieren wir ja seit vielen, vielen Jahren, ob, wenn wir die Bestandteile von lebenden Dingen, Menschen, was auch immer, in alle Details kennen würden, ob wir dann in der Lage wären, etwas Lebendes zu erzeugen. Ne? So à la Frankenstein, irgendein Lebewesen im Labor herzustellen. Nicht? Und die künstliche Intelligenzforschung versucht Ähnliches, mit dem Blick auf Bewusstsein oder zumindest Denkprozesse und ähnliches, nicht? Also im Allgemeinen gehen wir in der Philosophie davon aus, dass Bewusstsein, Leben, aber dann auch solche Dinge wie, weiß nicht, Gefühle oder Schmerzen, die sogenannten Qualia, wie sie in der Philosophie genannt werden, emergente Phänomene sind. Das heißt, Phänomene sind, die sich nicht auf ihre Bestandteile reduzieren lassen oder auf die Summe ihrer Bestandteile reduzieren lassen. Irreduzierbarkeit oder Unreduzierbarkeit hat mit Emergenz zu tun. Nicht? Also ein kompliziertes Ding können Sie bis zu einem gewissen Grad reduzieren, auf seine Bestandteile bringen, das heißt zerlegen. Ein komplexes Ding lässt sich in diesem Sinn nicht so leicht reduzieren, ohne aufzuhören, das zu sein, als was wir es wahrnehmen. Nicht? Das ist das Um und Auf dieser ganzen Geschichte. Ein interessanter Aspekt, der eben von der Systemforschung da ins Spiel gebracht wird, ist der Umstand, dass wir Komplexität gleichsam selbst erzeugen. Das heißt, dass wir dass Komplexität nicht eine Eigenschaft der Welt da draußen ist, sondern eine Zuschreibung, die wir der Welt da draußen zuschreiben. Nämlich genau dann, wenn sie uns komplex erscheint. Naja, das ist eine Tautologie, ist klar, nicht? Aber es weist schon auf viel hin, was damit verbunden ist. Dann, wenn wir nicht mehr imstande sind, die vielen Einzelaktionen und Interaktionen, die wir in der Welt wahrnehmen, in all ihren Details analytisch zu fassen und zu beschreiben, dann kürzen wir diesen Interaktionsprozess gleichsam ab und sagen, das ist ein emergentes Phänomen, das ist ein komplexes Phänomen. Ich werde Ihnen jetzt ein sehr berühmtes Beispiel diesbezüglich, ein sehr einfaches Beispiel diesbezüglich vorführen, das erstens mal diejenigen, die schon öfters bei mir waren, bereits kennen. Ich bitte Sie um Geduld, es gibt dann gleich andere Beispiele, die Sie noch nicht kennen, aber das eine ist vielleicht so grundlegend und auch beleuchtend, dass wir es durchaus ein bisschen wiederholen können. Und das auch so ein bisschen am Anfang dieser ganzen Geschichte um die Erfassung und Erforschung von komplexen Systemen gestanden hat. Es handelt sich um ein Beispiel, das noch nicht am Computer ersonnen wurde oder dargestellt wurde, was die Sache sozialwissenschaftlich eigentlich, sagen wir mal, simples Phänomen, nämlich um die Segregationsmuster in amerikanischen Großstädten. Die Sozialwissenschaftler haben in den 50er, 60er Jahren festgestellt, dass sich die Bewohner amerikanischer Großstädte, insbesondere jetzt damals die Hautfarben weiß und schwarz, in unterschiedlichen Stadtteilen ansiedeln. Das heißt, es gibt schwarze Stadtteile, also denken Sie, was in New York, Manhattan, Harlem, klassisch, nicht? Und sogenannte weiße Stadtteile. Und die Grenzen zwischen diesen Stadtteilen verlaufen eben nicht, wie man vielleicht annehmen könnte, ich weiß nicht, eher ungeordnet und zufällig und vielfach variierend. Und es gibt, sagen wir mal, hier im schwarzen Stadtteil dann ein Inselchen von weißen Bewohnern und im weißen Stadtteil seinerseits Inselchen von schwarzen Bewohnern, sondern diese Besiedlungsmuster haben in aller Regel sehr schroffe, sehr konkrete Grenzen. Und zwar wirklich entlang einzelner Straßenzüge. Es gibt Stadtteile, wo sich wirklich auf einer Seite der Straße 100% weiße Bewohner ausmachen lassen und auf der anderen Straßenseite 100% schwarze Bewohner ausmachen lassen. Jetzt geht man im Allgemeinen davon aus, dass sich die nicht absprechen, wenn sie ihre Wohnung suchen und natürlich jetzt auch nicht geordnet werden von einer Regierung oder von irgendeinem Politiker, der da Grenzen zieht, sondern dass es sich dabei um einen selbstorganisierenden Prozess handelt. Ein Prozess, der einfach aus vielen Einzelentscheidungen über die Jahre hinweg entsteht. Auch was jetzt natürlich die Kostenunterschiede für das Wohnen in diesen Stadtteilen betrifft. Wir können durchaus davon ausgehen, dass zunächst einmal keine großen Unterschiede zwischen rechter und linker Straßenseite bestanden haben, aber dass nach 20 Jahre Besiedlungsgeschichte die Mietpreise oder Mietkosten entsprechend variieren und deswegen natürlich dann in dem einen Stadtteil eher oder auf der einen Straßenseite eher gut betuchte weiße Wohnen und auf der anderen Straßenseite ärmere schwarze Wohnen. Ne? Okay. Ein gewisser Tom Schelling hat diesbezüglich einen sehr berühmten Versuch angestellt. Er hat auf einem Schachbrett mit 64 Feldern zwei unterschiedliche Münzen, Pennies und Dimes, aufgelegt und zwar zunächst einmal zufällig verteilt und hat gewisse Regeln aufgestellt. Hat gesagt, jeder Penny und jeder Dime möchte eine Nachbarschaft, und zwar diejenigen 8 Felder, die das jeweilige eigene Feld umgeben, eine Nachbarschaft, die zum größten Teil aus Münzen derselben Art bestehen. Also stellen Sie sich vor, ein Weißer, der sich eine Wohnung sucht, sucht sich bevorzugt die Wohnung dort, wo mindestens, sagen wir mal, 80-90% seiner Nachbarn von derselben Hautfarbe sind. Okay, das gelingt natürlich nicht sofort, aber der gute Schelling hat dann begonnen, nach dieser Regel die Münzen umzulegen. Das heißt, er hat einige Felder auf diesem Schachbrett freigelassen und hat die Münzen umsortiert, hat rechts oben, links oben begonnen und die erste Münze, ja, wobei Sie sich bitte das Schachbrett als Torus geschlossen, weiß nicht, was ein Torus ist, doch einige, ja, eine geometrische Figur, die im Prinzip einem Donut ähnelt, also so einem Kringel ähnelt und sich dadurch auszeichnet, dass sie keine nicht benachbarten, also keine Felder hat oder keine Punkte hat, die keine Nachbarschaft haben. Ein Schachbrett hat natürlich Felder, wo es keine Nachbarschaft gibt. Wenn Sie sich aber das Schachbrett jetzt nicht zweidimensional vorstellen, sondern in sich geschlossen, sodass die rechte Seite an die linke Seite anschließt und die obere Seite an die untere Seite anschließt, dann haben Sie so einen Torus, eine geometrische Figur, die keine Punkte kennt, die keine Nachbarschaft haben. Was nicht, am Computerbildschirm kennt man das Phänomen, dass es so Spiele gibt, nicht? Wenn der Ball am unteren Ende rausfällt, kommt er am oberen Ende wieder rein oder wenn er links rausfährt, kommt er rechts wieder rein. Ich weiß nicht, zumindest die Älteren unter Ihnen werden sich an diese frühen Computer-Ping-Pongs erinnern, wo man da so ein bisschen hin und her geschossen hat und dann ist der Ball auf der anderen Seite wieder raus, wieder zum Vorschein gekommen. Verstehen Sie, was ich meine? Oder versteht jemand nicht, was ich meine? Gut, das heißt, Schelling ist nach diesem Prinzip vorgegangen, hat links oben begonnen, hat die erste Münze befragt, wie viel, hat geschaut, wie viele Nachbarn der eigenen Art dort sind. Wenn diese Toleranzbedingung nicht erfüllt war, hat er die Münze umgelegt. Wenn sie erfüllt war, hat er sie liegen gelassen und ist zur nächsten Münze übergegangen. Nicht? Und hat für jede Münze einzeln dieses Kriterium durchgespielt und hat, als er unten angekommen war, wieder von vorne begonnen und hat diese Durchläufe so oft wiederholt, bis eben keine Münze nach diesen Regeln mehr bewegt werden konnte. Es hat dann einige gegeben, wo die Regel nicht ganz aufgegangen ist, nicht, weil einfach nicht genug Nachbarschaft vorhanden oder nicht genug passende Nachbarschaft vorhanden war, aber im Großen und Ganzen konnten dann keine Münzen mehr bewegt werden, nach dieser Regel zumindest. Und siehe da, es hat sich ein Segregationsmuster ergeben, das ganz genau diesen Verläufen, diesen relativ strikten, geradlinigen Verläufen in amerikanischen Großstädten entsprochen hat. Das werde ich Ihnen jetzt mit einem Computerprogramm vorführen. Ja. Wäre nicht schlecht gewesen, wenn es schon gestartet hätte. Wesentlich vergrößert. Eine solche Aufteilung, die rote und weiße Pünktchen kennt, große und kleine Münzen, wenn Sie das so interpretieren wollen, oder weiße und schwarze Bewohner amerikanischer Städte. Ich habe sie hier Believers genannt, aber das spielt keine Rolle. Und Sie haben hier, wenn Sie es auf der Seite betrachten, eine Prozentangabe, wie viel ähnliche die jeweiligen Pünktchen wollen. Wenn ich jetzt auf Go drücke, dann startet dieser Durchmischungsprozess. Das heißt, jedes dieser Pünktchen wird einzeln befragt, das Computerprogramm macht das, ne? Wird einzeln befragt, ob es entsprechend seiner Nachbarschaftsvorlieben liegt oder eben nicht. Und wenn es nicht so liegt, dann wechselt es den Platz, tauscht mit irgendeinem anderen. Und Sie werden sehen, dass damit, wenn ich da drücke, ein Segregationsmuster entsteht, das eigentlich überraschend klare Grenzen kennt. Ja? Ich kann das gerne wiederholen. Es kann natürlich auch dazu sein, dass die einen die anderen ausboten, aber es kommt sehr oft eben zu solchen Segregationsmustern. Die Details brauchen uns da jetzt nicht interessieren. Sache, die interessante oder für unseren Zusammenhang interessante Sache daran ist die, dass es sich hierbei um ein emergentes Phänomen handelt, das wir im Allgemeinen nicht anhand der einzelnen Interaktionen erklären würden. Also wenn Sie dieses Muster sehen, dann würden Sie sofort sagen, naja klar, der Füllsack hat da irgendwie seine ordnende Hand im Spiel gehabt, hat das Programm so geschrieben. Sie können das natürlich noch immer vermuten, nur dies nur nebenbei. Computerprogramme sind diesbezüglich eine Blackbox, aber wenn Sie es nicht glauben, schicke ich Ihnen den Code, also ist kein Problem, Sie können es nachprüfen. Man würde vermuten, dass hier irgendjemand seine ordnende Hand im Spiel gehabt hat, wenn man das sozusagen als Phänomen wahrnimmt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine emergente Ordnung, eine Ordnung, die im Zuge eines selbstorganisierenden Prozesses entstanden ist. Das ist einmal ganz sozusagen ein ganz zentraler Punkt, den Sie bitte im Auge behalten und den Sie auch im Hinblick auf sehr viele andere Alltagsphänomene vielleicht durchdenken mögen. Was wäre denn philosophiegeschichtlich eine sehr berühmte Metapher für eine solche ordnende Kraft aus dem 18. Jahrhundert, ein bisschen mit der Wirtschaftstheorie?
Also
ganz richtig, wie hat er das genannt?
Die Invisible Hand.
Ja, die Invisible Hand, die unsichtbare Hand. Nicht? Sie wissen, dass Adam Smith damals eben die Meinung vertreten hat, dass wenn die Wirtschaftstreibenden gleichsam die Möglichkeit haben, ihre ureigenen Interessen zu vertreten und diesen Interessen dann auch nachzugehen, dass eine Ordnung entsteht am Markt. Bitte. Es entsteht eine Ordnung und auch bei Smith, wenn Sie genau nachlesen, entsteht nicht unbedingt in jedem Sinn eine ideale Ordnung, aber es entsteht eine Ordnung. Ob diese Ordnung ideal ist, ist eine andere Frage, der wir uns noch intensiv widmen müssen, aber es entsteht eine Ordnung, die von der Ordnung her, vom Phänomen selbst her betrachtet, nicht als selbstorganisiert vermutet würde. Man würde, also auch hier, nicht, Sie würden sagen, naja, bitte so klar gezogene Grenzen, das kann nicht sein, dass da nicht jemand irgendwie lenkend eingegriffen hat. Zumindest eines dieser Kühlchen könnte doch irgendwo anders zu stehen kommen. Ja? Aber Sie haben hier sehr, sehr deutlich eine Ordnung, die selbstorganisiert entsteht. Aus den vielen Einzelinteressen derer, die daran beteiligt sind. Ja, das ist besonders wichtig. Jedes dieser einzelnen Pünktchen ist diesbezüglich ein autonom agierendes kleines Computerprogrammchen. Ja? Und in ihrem Zusammenwirken und nur in ihrem Zusammenwirken, in ihrem Wechselwirkung, erzeugen sie eine emergente Ordnung. Das Phänomen der Emergenz. Bitte. Sprechen Sie ein bisschen lauter. Ja.
Zum Beispiel New York jetzt gestanden wurde, ja. Schwarz und weiß, würde das nicht bedeuten, dass, also diese, dass die Trennung, vor allem jetzt die Rassentrennung, einer natürlichen Ordnung gebraucht?
Was heißt natürlich, ne?
Ja. Eine Natur, die eben selbst entscheidet zu gründen.
Ja. Sprechen Sie bitte laut, dass alle es hören können.
Naja, das liegt ja hauptsächlich daran, dass jeder Weiße will bei Weißen wohnen und jeder Schwarze will bei Schwarzen wohnen. Das heißt, die Ordnung ist natürlich, sondern auch.
Naja, die Frage ist, wollen wir das? Nicht? Das ist ja ganz interessant, dass mittlerweile, und Sie können es ebenfalls in vielen Städten beobachten, Sie können es übrigens auch hier in Wien beobachten, dass mittlerweile auch so etwas wie ein Feedback-Prozess, und ich komme gleich darauf ausführlicher zu sprechen, stattfindet, bei dem eben zum Beispiel junge Leute sagen, nein, also mir taugt die Buntheit des Daseins, mir taugt die Durchmischung von vielen Hautfarben oder auch Kulturen, und ich ziehe ganz bewusst, ich weiß nicht, in den 16. Bezirk, in die Nähe des Brunnenmarkts, ne? Oder Ähnliches, oder nach Harlem und vieles mehr. Nicht? Das heißt, das sind natürlich jetzt sehr abstrakte, isolierte Phänomene, die, wenn sie dann sozusagen in die realen sozialwissenschaftlichen Bezüge umgelegt werden, auch weiter erforscht werden müssen. Nicht? Ob es da nicht dann zu weiteren Verstärkungsprozessen kommt, zum Beispiel die Mietpreise, habe ich bereits angesprochen. Nicht? Also zunächst einmal könnten Sie hier in diesem Programm einfach nur die Toleranzen der jeweiligen Beteiligten untersuchen. Wenn Sie dazu dann natürlich auch noch die Mietpreise untersuchen, die mit der Zeit steigen werden, je nachdem, welche Hautfarbe wo wohnt, dann haben Sie ein sogenanntes positives Feedback, einen verstärkenden Prozess, der vielleicht sogar irgendwann dann mal die Toleranzgrenzen auszuwiegen beginnt. Also wo jemand sagt, naja, also ich bin so tolerant, ich hätte sehr gern eine Nachbarschaft von der jeweils anderen Hautfarbe, aber die Mietpreise zwingen mich dazu, sehr wohl nach diesem Muster zu agieren. Und damit schließe ich mich dann doch dem Normalverhalten an und bestärke es damit.
Die Ordnung heraus, wenn sich die Prämisse ändern und dass jeder Rote möglichst viel Weiße um sich haben will.
Dazu müsste ich es jetzt umprogrammieren, aber das Dingchen hier steht im Internet auf meiner Homepage, und dort können Sie so ziemlich mit allem, was Sie so vorschlagen können, herumexperimentieren. Sie finden das unter Information Diffusion, ein kleines Applet. Also wenn Sie auf meine Homepage gehen, dort finden Sie, habe ich schon gesagt, auf der Seite eine ganze Reihe von solchen Simulationsprogrammen. Und das unter dem Titel Informationsdiffusion oder Information Diffusion ist dasjenige, das auch dieses Spielchen hier enthält. Sie müssen sich da ein bisschen durchklicken, es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten. Aber unter anderem ist es damit auch möglich, solche Dinge auszuprobieren. Sie können die ganzen Parameter dann verstellen und umdrehen und umkehren. Also das
kommt
sollte.
Da eine Ordnung raus, oder?
Ich habe das jetzt in dem Sinn nicht ausprobiert, aber...
Das müsste ein Minderheitenspiel sein.
Hier ist es natürlich so, dass... Das, was ich Ihnen hier gezeigt habe, läuft ein bisschen anders als das Beispiel von Schelling, weil es hier um Überzeugung geht. Also hier sind sozusagen politische Agenten im Spiel, die versuchen, den jeweils anderen in seiner politischen Agitation zu beeinflussen. Deswegen, was Sie vorher gesehen haben, kommt es auch manchmal dazu, dass die Weißen überwiegen oder die Roten überwiegen. Also insofern ist es ein bisschen, oder weicht es ein bisschen von den Schellingschen Vorgaben ab, aber Sie können das im Internet dann natürlich so einstellen, damit es dem Schellingschen Beispiel entspricht. Ganz allgemein, diese einfachen Dinge finden Sie zuhauf im Internet, also da gibt es unzählige Beispiele, auch solche Programme, die man herunterladen kann und sich damit spielen kann und das vielleicht ein bisschen weiterentwickeln kann. Grundsätzlich, das habe ich schon betont, es schadet nicht, auch Philosophinnen und Philosophen schadet es nicht, sich ein bisschen mit dieser Technologie vertraut zu machen. Ganz einfach deswegen, weil das in sehr vieler Hinsicht meiner Meinung nach die Technologie sein wird, die medienphilosophisch in nächster Zukunft, in allernächster Zukunft äußerst relevant werden wird. Das heißt, wir werden mit der Zeit unter Umständen unsere Forschungsarbeiten auch auf solche Phänomene, Fragen, Probleme ausweiten und nicht mehr nur historisch tätig sein in der Philosophie. Sie wollten, glaube ich, vorher?
Ja, ich frage mich, warum das Programm eigentlich stoppt, weil es bleiben ja unzufriedene Weiße und Rote in der Grenze.
Richtig, weil ich eine Stoppbedingung eingebaut habe, ganz richtig. Ja. Ja. Es ist eine gewisse Ordnung drinnen, aber die, also es stoppt hier bei 200 Ticks, die Sie hier oben sehen. Aber es tut sich trotzdem nicht mehr viel, weil einfach kein Platz mehr ist. Ne? Also es ist sozusagen dann, die an der Grenze, die Weißen und die Roten sind unzufrieden, da haben Sie ganz recht, aber es gibt keinen anderen Platz für die. Ne? Also die können nirgends... Ja, aber das hängt vom Zufall ab. Das kommt auch vor, ja. Das kommt durchaus vor, aber das hängt wieder vom Zufall ab. Ne?
Bis wie viele Nachbarn funktioniert dieses Beispiel?
Bis wie viele Nachbarn?
Das sind ja 8 Nachbarn.
Das sind 8 Nachbarn. Sie können es auch mit, weiß nicht, mit 6 Ecken versuchen und ähnlichem mehr. Ne? Also es gibt da die unterschiedlichen Spiele. Im Internet existiert das gleiche Applet mit einem netten Erzeugen. Also auch im dreidimensionalen Raum mit sehr vielen.
Ich kann mich erinnern, dass Sie das Beispiel in anderen Vorlesungen schon mal gezeigt haben und herausgehoben haben, dass es relativ wenige, also dass ein weißer Punkt relativ wenige andere weiße Punkte in sich haben muss, zum Beispiel nur 3 Nachbarn in dieselben Farben, die ergibt sich schon von der Ordnung.
Genau, ich komme gleich darauf zu sprechen. Ne? Der Schelling, gut, dass Sie mich erinnern, vielen Dank. Ja. Der Schelling hat dann sein Experiment weitergeführt und das Ganze noch ein bisschen intensiver untersucht. Ich habe gesagt, also zunächst einmal hat er begonnen mit 80-90% Nachbarn derselben Art, also bei diesen Münzen, ne? Toleranzgrenze relativ niedrig. Nicht? Und er hat dann diese Toleranzgrenze oder Toleranzschwelle sukzessive erhöht, hat versucht, was passiert, wenn wir, weiß nicht, nur 6 Münzen der eigenen Art als Nachbarn haben wollen, siehe da dasselbe Muster. Hat dann noch einen Schritt weiter gegangen, hat 5 Münzen, 4 Münzen, 3 Münzen ausprobiert, siehe da, bis zu 30% in etwa ergeben sich solche Segregationsmuster, solche schroffen Segregationsmuster. Was heißt das umgelegt? Dass die beteiligten Akteure nicht unbedingt sonderlich intolerant sein müssen, um eben trotzdem ein Muster zu erzeugen, das eigentlich auf Intoleranz schließen lässt. Das ist das Spannende dran. Ne? Also wenn Sie, weiß nicht, amerikanische Großstädte einfach so beobachten, würden Sie sofort sagen, naja, boah, die Bevölkerung tut, bumm. Also die sind schon eher ein bisschen rassistisch unterwegs. Ne? Nein, es genügt, dass eine relativ niedrige Toleranzschwelle von allen herangezogen wird, um eben solche Segregationen zu erzeugen. Und das ist das, sagen wir mal, kontraintuitive an dieser ganzen Geschichte. Weiß nicht, Sie kennen diese berühmte Diskussion um den Nationalsozialismus, nicht? Wie konnte eine so aufgeklärte Nation wie die Deutsche aufgrund der historischen Umstände plötzlich in so ein, weiß nicht, so ein katastrophales antimenschliches oder unmenschliches Regime umschlagen. Nicht? Genau dort, wo man eigentlich, weiß nicht, denken Sie gerade an die Philosophiegeschichte, gerade dort, wo man eigentlich die fortschrittlichste Aufklärung vermutet hat, wo Kant, Hegel und die Philosophen des 20. Jahrhunderts für, sagen wir mal, all das gesorgt haben, was wir in der Philosophie hochachten, gerade dort entsteht interessanterweise ein so unmenschliches System. Nicht? Und das, die Antwort, die Schelling darauf geben würde, die natürlich jetzt nur einen Teilaspekt dieser ganzen Geschichte beleuchtet, die aber doch irgendwie interessant ist, wenn man darüber nachdenkt, ist, dass auch ein relativ geringer Anteil an entsprechend gestimmten Personen in der Bevölkerung dafür sorgen kann, wenn sie erstens mal in einer bestimmten Situation, die sowieso dynamisch organisiert ist, und dann auch entsprechend vernetzt sind, also das heißt gut organisiert, zum Beispiel in einer Parteiorganisation, NSDAP und Ähnlichem, gut organisiert sind, dass sie unter Umständen eine Mehrheit, die bei weitem die Mehrheit darstellt, zum Umschwenken auf eine extrem rassistische, antisemitische, unmenschliche Ideologie bringen können. Nicht? Also es bedarf da unter Umständen eben keiner eine bestimmte Konstellation, die dafür ausschlaggebend ist, dass zu bestimmten Zeiten genau das passiert, was eben dann historisch so schwer erklärbar scheint. Auch bitte weil wir gerade den Jahrestag feiern, nicht? Oder feiern, aber Beginn, 20 Jahre Umbruch in Osteuropa, nicht? Auch diese Entwicklungen wurden mit Hilfe von Computersimulationen mittlerweile nachgestellt und erforscht. Und auch da zeigt sich, dass diese, zum Beispiel diese berühmten Montagsdemonstrationen, wie sie in Leipzig ins Rollen gekommen sind und dann eben in der Folge dazu geführt haben, dass die DDR gestürzt ist, dass die Grenzen freigegeben wurden und Ähnliches, ne? Dass diese Demonstrationen eigentlich gerade deswegen, weil sie zur richtigen Zeit am richtigen Ort in einer sehr instabilen und unsicheren Situation für bestimmte Entwicklungen gesorgt haben, die noch dazu mit verschiedenen Feedback-Prozessen das Ganze befördert haben, zu einer Entwicklung geführt haben, die unter anderen Umständen mit so wenigen Menschen, unter Anführungszeichen, nicht möglich gewesen wäre. Bedenken Sie, dass diese Demonstrationen ja doch letztendlich ein städtisches, ein urbanes Phänomen gewesen sind. Nicht? Und natürlich unzählige von Landbewohnern, aber auch sonstigen Stadtbewohnern zu dieser Zeit nichts davon mitbekommen haben. Nicht? Aber da reicht dann doch oft sowas wie ein Zündfunke, um eben solche Sachen ins Rollen zu bringen. Das funktioniert mit Feedbacks, mit Rückkoppelungen. Und das ist der nächste Punkt, dem wir uns zuwenden werden. Ist, oder anders herum gefragt, wer kennt Jimi Hendrix nicht? Niemand, also Sie wissen, doch? Aha, ein Gitarrist, der in den 70er Jahren mit seiner Elektro-Gitarre für einiges Aufsehen gesorgt hat, weil er die immer wieder vor dem Verstärker gehalten hat und damit ein sogenanntes akustisches Feedback erzeugt hat. Das heißt, sehr schrille, verzerrte Töne, die er dann auch dazu herangezogen hat, um die amerikanische Nationalhymne zu intonieren. Und das war natürlich damals ein Skandal sondersgleichen. Also Sie wissen, die nationalen Symbole dürfen natürlich nicht befleckt werden. Sie dürfen auch in Amerika bis heute die Flagge nicht verbrennen und ähnliches. Bei der Nationalhymne, da gab es keine genauen Kriterien und deswegen war das natürlich ein bisschen, sagen wir mal, diskutabel, was da geschieht, wenn der mit verzerrter Gitarre und fürchterlichem Getöse und Quietschen und Gekreische da eben die Nationalhymne spielt. Aber es war natürlich zu der Zeit damals genau das, was die jungen Menschen hören wollten. Auch ich bin in der Zeit sozialisiert worden, nicht? Also für mich war das schon was ganz was Tolles. Und ich habe aus dieser Geschichte dann auch mehr oder weniger gelernt, was Feedbacks sind. Sie können es gern probieren, vielleicht dann, wenn nicht allzu viele Zuhörer dabei sind, nehmen Sie irgendeinen, weiß nicht, Verstärker, irgendein Radiogerät, wo man ein Mikrofon anschließen kann und halten Sie das Mikrofon unmittelbar vor die Lautsprecherbox. Sie erhalten sofort ein sehr ohrenirritierendes Kreischen oder Quietschen. Ja? Kennt jeder von Ihnen, oder? Denke ich mal. Oder kennt es jemand nicht? Heutzutage würde man sowas dann vielleicht eher erhalten. Laptops stehen, auch dann kommt es zu Rückkopplungseffekten, auch dann erhalten sie ein unliebsames Quietschen. Das Gleiche geht auch mit Videokamera, die den Fernseher filmt, nicht? Und gleichzeitig an den Fernseher angeschlossen ist. Nicht? Also wenn Sie die Videokamera an den Fernseher anschließen, um direkt am Fernsehbild das aufzunehmen, was gerade. Entschuldigen Sie. Was gerade im Fernseher gezeigt wird, dann erhalten Sie. Verzeihen Sie. Feedbacks. Feedbacks sind nichts anderes als Prozesse, wo der Output des Prozesses, also das, was bei dem Prozess herauskommt, in den Input zurückgeleitet wird. Ich komme jetzt ein bisschen schwer zur Tafel, aber Sie können sich vorstellen, nicht? Also im Prinzip Schleifenprozesse, wo etwas geschieht, ein gewisser Output erzeugt wird und dieser Output oder ein Teil des Outputs zurückgeleitet wird, um den Input zu beeinflussen, beziehungsweise um den Prozess selbst als solchen zu beeinflussen. Ja? Also die Sounds, die der Jimi Hendrix erzeugt hat, wurden in einer Schleife, in einer Endlosschleife in dieser Verstärker-Gitarre-Konstellation prozessiert und haben sich damit zu diesem Pfeifen und Getöse und Gekreische aufgeschaukelt. Es ist übrigens nicht sonderlich gut für den Verstärker und für das Musikinstrument. Also mit Vorsicht zu genießen, wenn Sie es ausprobieren wollen. Sagen Sie dann nicht, der Füllsack hat Ihnen zum wissenschaftlichen Experiment geraten. Es geht um Entwicklungen, die gleichsam an dem anschließen, was im Zuge dieser Entwicklung erzeugt wird. Kommt Ihnen das irgendwie bekannt vor? Was würden Sie vielleicht spontan als eine solche Entwicklung betrachten? Und zwar jetzt wirklich im sehr pauschalen, großen Sinn. Eine Entwicklung, die mit jedem Schritt, in dem sie stattfindet, an dem anschließt, was genau im Zuge dieser Entwicklung erschaffen wurde oder entstanden ist.
Wissenschaft.
Ja, die Wissenschaft selbstverständlich, aber vielleicht noch umfassender.
Lernen.
Lernen, ja. Noch umfassender, noch. Ja, ja, natürlich. Nein, aber ich habe jetzt so wirklich so grundlegende Dinge wie das Leben schlechthin vor Augen. Ja, denken Sie daran, dass wir mit jeder kleinen Aktion, die wir setzen, einen Zustand schaffen, einen neuen Zustand schaffen, an dem unsere jeweils nächste Aktion anschließt. Ja? Das heißt, wir sind diesbezüglich rekursiv tätig. Wir erzeugen etwas und verwenden das, was wir erzeugt haben, als Input für die jeweils nächste Erzeugung oder für den jeweils nächsten Schritt der Erzeugung. Mathematisch ist es sehr einfach. Sie können sich Entwicklung vorstellen, die, ich weiß nicht, beständig irgendetwas zu. Oder ich weiß nicht, das. Nicht? Wenn Sie zum Beispiel landwirtschaftlich tätig sind, dann erzeugen Sie in einem Jahr etwas, versuchen damit zu überleben, und genau dieses Gelingen des Überlebens schafft gleichsam die Voraussetzung dafür, dass wir im nächsten Jahr überleben. Bitte.
Aufbauprozesse.
Ja, Aufbau. Ganz richtig. Ganz richtig. Na, es ist sozusagen ein sehr simples Phänomen. Ich möchte Ihnen nur so ein bisschen diese Grundlegung dieser Geschichte auch für andere Zusammenhänge schmackhaft machen, oder diese Grundsätzlichkeit dieser Entwicklung für andere Prozesse schmackhaft machen. Denken Sie an diesen berühmten, uns umgebenden und immer wieder diskutierten Kapitalismus. Was ist Kapital? Wer von Ihnen würde eine Definition des Kapitals wagen oder weiß vielleicht sogar, wo es historisch herkommt?
Ja, bei Marx ist es geronnene Arbeit, so wie ich weiß.
Geronnene Arbeit, da steckt im Prinzip genau das drinnen, was damit angesprochen ist. Ne? Das heißt, Sie haben gearbeitet und haben damit etwas erzeugt, und es steht Ihnen jetzt als das Erzeugte zur Verfügung, um weiterzuarbeiten. Ne? Historisch kommt der Begriff Kapital von Kaput, dem Kopf. Was könnte damit gemeint sein? Welche Köpfe sind gemeint beim Kapital? Niemand? Wo sehe ich niemand? Bitte? Nicht, also ursprünglich Tierköpfe, ganz richtig. Es sind ursprünglich, also dort, wo angeblich der Kapitalbegriff herkommt, zunächst einmal Ziegenherden oder Schafherden gemeint. Aber es geht tatsächlich um die Köpfe dieser Tiere. Und zwar nicht um einen Wohlstand damit zu markieren, das heißt, ich habe so viel Schafe, deswegen bin ich wohlhabend, sondern um Aufzuchtsmöglichkeiten zu markieren. Ich habe so viel Schafe, die mir zur Verfügung stehen, um damit weitere Schafe zu züchten. Das ist sozusagen der Inbegriff des Kapital oder die Idee des Kapitalbegriffs. Es geht nicht um sozusagen einen momentanen Wohlstand oder nicht nur um das Markieren eines momentanen Wohlstands einer bestimmten Summe von Dingen, die ich besitze, sondern es geht um das Markieren einer Summe, die ich besitze, um diese Summe oder diese Menge zu vermehren. In dem Fall geht es um Tiere. Also die Schafköpfe wären dasjenige Kapital, das mir zur Verfügung steht, um, wenn ich entsprechend gut wirtschafte, dieses Kapital zu vermehren. Und die Schafe, die ich habe, habe ich eben in früherer Arbeit, deswegen geronnene Arbeit bei Marx, hervorgebracht, nicht? Indem ich sie gezüchtet habe oder gefangen habe oder was auch immer. Also es geht um so einen rekursiven Prozess, der immer an dem ansetzt, was in jeweils vorhergehenden Schritten erzeugt oder produziert wurde. Bitte?
Das macht jetzt zum Beispiel keinen Sinn,
Richtig. Deswegen habe ich gesagt, geschickt wirtschaften, weil sie können natürlich, wenn sie sich auf männliche Schafe konzentrieren, auch ungeschickt wirtschaften. Also sie werden ihr Kapital nicht vermehren, wenn sie nur männliche Schafe anschaffen oder was weiß ich, Tiere anschaffen. Sie müssen geschickt wirtschaften, das heißt ein Ausbringern. Das ist klar. Ne?
Oh ja.
Okay. Um nochmal rekursive Prozesse zu beleuchten, sehr, sehr eingängige Beispiele sind zum Beispiel, ein eingängiges Beispiel wäre zum Beispiel dieser berühmte pythagoreische Baum, den ich auch mal, schon mal erwähnt habe in dem Zusammenhang. Sie kennen alle das pythagoreische Dreieck, nehme ich an. Ich versuche es doch kurz aufzuzeichnen. Wir haben hier Hypotenuse und hier ein Dreieck, das hier einen rechten Winkel aufweist. Und Sie können diese Seite jeweils wieder als Basis eines weiteren Dreiecks verwenden, indem Sie hier ein weiteres Dreieck anschließen, das eben wieder hier einen rechten Winkel hat, und dann verwenden Sie diese Seite wieder als Basis und so weiter. Und Sie erhalten so ein schlückenförmiges Gebilde, ein rekursiv erzeugtes Gebilde, das nichts anderes tut, als das jeweils vorhergehende Dreieck als Basis für das jeweils nächste Dreieck heranzuziehen. Wenn Sie das Gleiche auch auf dieser Seite durchführen, also hier wieder ein Dings, und wenn Sie da drunter dann noch so ein Quadrat sich denken, Sie können das Ganze auch ein bisschen variiert. Ja, müsst ihr es neu aufzeichnen, ist egal. Ne? Also Sie könnten hier natürlich zuerst ein Quadrat wieder auf dieser Seite zeichnen und hier an das Quadrat wieder ein Dreieck anschließen und so weiter. Wenn Sie das rekursiv durchführen, entsteht so ein baumartiges, in sich gewundenes Gebilde. Es gibt im Internet unzählige Dokumentationen dieser Geschichte, können Sie sich anschauen. Es gibt auch Programme, die das durchführen. Ist jetzt ästhetisch sehr eindrucksvoll, aber jetzt, ich weiß nicht, nicht so aufregend, dass wir uns damit lang beschäftigen müssen. Es geht um einen rekursiven Prozess. Sehr viele, wenn nicht nahezu alle Entwicklungsprozesse sind in dem Sinne rekursiv. Das ist einmal ganz ein wichtiger Punkt. Ich versuche wieder da in sein Programmchen zu öffnen. Und zwar dieses hier. So. Okay. Zinseszins wäre ein solcher Prozess. Die Zinseszinsberechnung. Nicht? Sie haben einen bestimmten Betrag, der hier mit einem Euro oder was immer mit 1 markiert ist. Und Sie haben einen bestimmten Ertrag, den dieser Euro abwirft pro Berechnungseinheit, sagen wir pro Jahr oder pro Monat oder was auch immer. Und Sie haben hier, kann man hinten vermutlich nicht lesen, oder? Können Sie es lesen? Nein, geht es nicht aus, ist klar. Die entsprechende differenztheoretische oder Differenzgleichung dazu, die nichts anderes besorgt, als dass der Zins dadurch entsteht, dass zu einem bestimmten Betrag ein prozentueller Anteil dieses Betrags jeweils dazugerechnet wird. Also derjenige Betrag, der durch den sogenannten Zinssatz definiert wird. Also wenn Sie einen Zinssatz, den Sie hier einstellen können, von 3% zum Beispiel haben, Sie so eine steigende Kurve, das wäre Ihr Vermögen in dem Fall nach 100 Zeiteinheiten, wenn Sie mit einem Euro starten, bei einer 3%igen Verzinsung. Das heißt, der Zinseszins verwendet in jedem Schritt das Ergebnis des jeweils vorhergehenden Verzinsungsschrittes. Also das heißt, Sie haben einen Euro, verzinsen den mit 3% und bekommen eben 1,003 Euro. Diese Summe wird wieder dazu herangezogen, um den gleichen Prozess zu wiederholen, und diese Summe wird wieder dazu herangezogen, um und so weiter. Nicht? Und nach 100 Zeiteinheiten bekommen Sie dann eben eine Summe, die unter Umständen dann um einiges höher liegt als das, was Sie ursprünglich einge- gezahlt habe. Das gleiche gilt für Halbwertszeiten. Das haben wir hier, das Beispiel. Es geht um fallende Prozesse, nicht? Also ein Zerfallsprozess, gewisse radioaktive Substanzen zum Beispiel verfallen mit einer bestimmten Rate, die ganz genau diesem Zinssatz entsprechen. Und das Ganze geht andersherum dann eben. Ist ein bisschen langsam, aber tut unsere Zwecke. Es geht um rekursive Prozesse. So, und jetzt kommen wir zu den Feedbacks. Jetzt haben wir hier einen Prozess, der zunächst einmal nichts anderes als eine Schwingung darstellt. Eine Oszillation, die in dem Fall noch nicht mit einem Feedback versehen wurde. Das Ganze, Sie wissen, das ist einfach so eine ganz normale Sinuskurve, können Sie überall in verschiedensten physikalischen Lehrbüchern nachlesen, also eine ganz simple Sache, die allerdings, wenn wir hier eben eine bestimmte Dämpfung einbauen, die mit der X-Achse ansteigt, zu einer Abschwächung dieser Schwingung führt. Wenn ich hier zum Beispiel eben, weiß nicht, eine 10%ige, eine 1%ige Abschwächung durchführe und das Ganze nochmal durchlaufen lasse, dann sehen Sie, ja, 1 ist vielleicht ein bisschen zu wenig, um es deutlich zu machen, aber machen wir ein bisschen mehr. Das sehen Sie es deutlicher. Also, ich schalte das ein bisschen schneller. Okay. War jetzt fast ein bisschen zu schnell, mache ich nochmal. Das Feedback. So. Oder auch. Doch. Na. Warum geht es nicht? Ja, ja. Nein, ich wollte eigentlich eine höhere, das wollte ich, genau, eine höhere Dämpfung erreichen. Gut, was passiert genau? Sie haben zunächst eine Schwingung, die in dem Ausmaß, wie hier an der X-Achse, also das wäre die Y-Achse, das wäre die X-Achse, wie hier an der X-Achse fortgeschritten wird, steigt. Also eine Schwingung, die in dem Ausmaß, in dem an der X-Achse fortgeschritten wird, gedämpft wird, und zwar zunehmend gedämpft wird mit der Größe der X-Amplitude. Also je mehr hier fortgeschritten wird, desto stärker tritt die Schwingung in Kraft. Die Dämpfung in Kraft, selbstverständlich. Das heißt, sorgt sich, indem sie ansteigt, also indem sie hier an der X-Achse sich weiterentwickelt, zunehmend mit einer Dämpfung, mit einem bestimmten Feedback, dass das Ganze eben zum Abschwellen dieser Oszillation bringt. Wofür wäre denn das zum Beispiel ein Exempel? Ein Beispiel, bitte. Für ein Pendel, das wodurch gebremst wird? Durch Luftreibung gebremst wird, ganz richtig. In eher sozialphilosophischen Zusammenhängen, wo kennen Sie solche Arten von Feedbacks? Tja, naheliegend, auch ökonomischen Zusammenhängen. Was wird versucht? Ja, aber jetzt ganz grundsätzlich, was wird versucht, sagen wir mal, ein bisschen zu dämpfen durch eine solche Art von Feedback?
Die wirtschaftliche Entwicklung, dass die Unterschiede zwischen Wirtschaftswachstum und
Ich würde sogar sagen, Unterschiede zwischen Arm und Reich zum Beispiel, nicht? Also Wohlstandseinkommensunterschiede werden womit zu dämpfen versucht? Wie heißt das gemeinhin gängige Wort dafür? Bitte?
Steuern.
Steuern, ja. Viel einfacher Steuern. Nicht? Und das besagt auch nichts anderes. Nicht? Also es geht um Steuern. Es geht um den Versuch, gewisse Entwicklungen zu steuern, und zwar in eine Richtung zu steuern, die uns angenehm ist. Das nennt man ein negatives Feedback. Ein Feedback, das eine bestimmte Entwicklung abschwächt. Bevor wir zum positiven Feedback gehen, was wäre denn steuertechnisch bei dieser Entwicklung, wie sie hier dargestellt ist, zu überlegen oder zu bedenken? Es ist nicht Also es ist durchaus von Relevanz, sich das vor Augen zu halten, was hier passiert.
Ja, irgendwann kann man es nicht mehr dämpfen.
Ja, man kann es nicht mehr dämpfen. Es ist dann eine gerade Linie. Aber was passiert dann? Oder was ist dann der Fall? Ja? Na, gut, wenn man es so sehen will, aber... Naja, können, müssen, weil keine Oszillation mehr vorhanden ist, nicht? Also wenn dann alle wirklich gleich wohlhabend und gleich reich sind und die Steuer daran gebunden ist, dann hebt sich die Steuer damit gleichsam selbst auf. Naja, und für einen Staat kann es unter Umständen recht fatal sein, sich selbst die Steuern zu entziehen, indem eben zu sehr besteuert wird. Ja? Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von Steuern, die eigentlich dem, was sie vorhaben, nämlich Steuermittel einzuheben, entgegenwirken. Und das ist bitte steuertechnisch durchaus zu bedenken. Ne? Ich weiß nicht, wenn Sie Ökosteuern oder auch diese viel diskutierte Tobin-Tax, die Spekulationssteuer, mal kurz diesbezüglich bedenken. Sie wollen, ich weiß nicht, mit der Spekulationssteuer, also mit dieser Tobin-Tax, Spekulationen eindämmen. Das ist gut, okay. Die Oszillationen werden abgeschwächt. Wenn Sie gleichzeitig aber mit den Mitteln dieser Tobin-Tax irgendetwas bezahlen wollen, nämlich zum Beispiel ein Grundeinkommen für bedürftige Personen oder ähnliches, ne, dann bekommen Sie spätestens dann, wenn die Spekulationen erfolgreich oder bis zu einem Steuer so gering ist, dass damit keine nennenswerten Summen mehr lukriert werden können. Das heißt, steuertechnisch ist sehr wohl zu bedenken, wie viel negatives Feedback gewünscht wird, um eben das, was damit gesteuert werden soll, in die richtige Richtung zu lenken. Ja, das kann unter Umständen steuertechnisch durchaus Sinn machen, die Dämpfung auch wieder aufzuheben. Bitte?
Ja, aber das ist ja, das geht ja bei der Todessteuer. Das geht ja dauernd später.
Ja. So, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Ist ganz klar. Also es kommt darauf an, was Sie mit dieser Steuer oder was Sie sich sonst noch dazu überlegen. Wenn Sie nur dämmen wollen... Ja, es wäre wurscht, da gebe ich Ihnen recht, aber Sie wissen, dass Politiker dann natürlich sehr schnell mit diesen Summen, die da plötzlich zur Verfügung stehen, zu rechnen beginnen. Und das wäre dann eine Rechnung, die nicht aufgeht. Also es ist... Ja, natürlich. Die Tobin-Tax wäre nur ein Beispiel, aber die Ökosteuern wären ein anderes, wo es vielleicht ein bisschen augenscheinlicher wird, nicht? Weil ja gerade mit Ökosteuern dann auch sehr viel umweltpolitische Maßnahmen gesetzt werden. Und die wären nicht mehr finanzierbar, wenn eben tatsächlich die Steuer so intensiv greift, dass all das, was damit besteuert wird, dann eben, weiß nicht, also wenn sozusagen der CO2-Ausstoß so sinken würde, dass dann nichts mehr zu besteuern wäre. Ja. Bitte? Okay, also da können wir jetzt endlos darüber diskutieren, aber Sie haben ganz recht, es geht um zusammengesetzte Prozesse und es ist wichtig, diesbezüglich darauf aufmerksam zu machen, dass das Ganze sozusagen noch weitere Dimensionen hat, die diesbezüglich ins Spiel kommen. Das ist ganz klar. Ne?
Ich wollte nur, dass Sie jetzt manche Bedenken glauben lassen, die vorher nicht kennen, dass das effektiv ist,
das einzubringen. Ja, selbstverständlich. Also, ich weiß nicht, wer kennt die Tobin-Tax nicht? Also Sie wissen, dass im Hinblick auf die aktuelle Wirtschaftskrise und auch schon davor selbstverständlich intensiv versucht wird, entsprechende Spekulationen zu unterbinden, Wirtschafts- oder weiß nicht, auch Wertpapierspekulationen und vieles mehr zu unterbinden. Und es gibt eben einen berühmten Wirtschaftswissenschaftler, den James, glaube ich, hat er geheißen, James Tobin, weiß das jemand? Ich bin jetzt sagen, James Tobin, ja. Der schon in den 70er Jahren, glaube ich, vorgeschlagen hat, diese Spekulationen mit einer relativ geringen Steuer zu belegen, um sie eben einzubremsen. Also all das, was da spekuliert wird, soll eben durch eine gewisse Abgabe bestraft werden, unter Anführungszeichen, oder zumindest sagen wir mal, mit Kosten belegt werden. Ja? Und das würde sozusagen diese Spekulation doch einigermaßen einbremsen, dämmen in dem Sinne.
Aber es geht schon darum, dass man, sehr schön die Wechselkurse Ja. Und sich in einem gewissen Rahmen, das nennt man Floaten, halt bewegen, dass man diese Steuer genau über, bisschen über diesen Rahmen halt ansetzt, dass dann eigentlich die Spekulation, also wenn, dann würde es überhaupt nichts mehr bringen. Das heißt, das Ziel ist wirklich, wie der Kollege gesagt hat, dass gar keine Steuer eigentlich eingehoben wird, weil es wird dann niemand mehr die Spekulation
durchführen. Also, wie gesagt, der Tobin hat eine ganz geringe Besteuerung vorgetragen und der wäre der Letzte gewesen, der der Meinung war, dass diese Spekulationen überhaupt abgeschafft werden. Ganz im Gegenteil, er hat nur gemeint, dass sozusagen im Hinblick auf die starken Ausstiege, die es immer wieder gibt, das chaotische Verhalten an den Aktienbörsen, dass diesbezüglich eine gewisse Dämmung, eben der Versuch, das Ganze innerhalb eines bestimmten Korridors zu halten, hilfreich sein könnte, um das zu präzisieren. Bitte.
Das ist ja auch eine Entschleunigung, oder? Milliarden und
Sekunden von A nach B und wieder
Retour verschoben, um jeweils Gewinne zu erzielen.
Selbstverständlich.
Eine kleine Steuer, die oft wirkt, also da kann man nur die Häufigkeit und die Schnelligkeit dieser Prozesse einbringen. Und das ist der Realwirtschaft, dieses Prozess.
Selbstverständlich. Also Sie sehen, wir sind mitten in einem hochbrisanten Thema, wo es sehr viel Interesse und Diskussionsfreudigkeit gibt.
Ich habe zum Thema, ich muss in die nächste vorlesen und bald mein Buch.
Au weh. Geht so auch? Sehen Sie hinten noch? Oder? Ja, bitte, danke.
Die Klassiker der Soziologie in der Konfrontationstheorie.
Die Klassiker sind kopflastig. Okay, machen wir noch schnell das positive Feedback auch hier. Zunächst einmal kein Feedback, nein, das geht. Also haben wir überhaupt keine Entwicklung und wenn man das Ganze jetzt mit einem gewissen Feedback versieht, kommt es zu einem Aufschaukeln der Prozesse und das ist in vielerlei Hinsicht genau in dem Sinne, der jetzt auch diskutiert wurde, der eigentlich problematische Prozess. Das ist hier durch den Bildschirm, den ich hier vorgegeben habe, gebremst, dieses Aufschaukeln. Aber wenn das ungebremst, also limitiert, ne? Durch diese beiden Grenzen hier limitiert, aber wenn ich das unlimitiert stattfinden lasse, schaukelt sich der in alle Unendlichkeit auf, dieser Prozess. Ne? Es gibt sehr viele solche Prozesse, die im Prinzip ungewünschte Dimensionen erlangen aufgrund eines positiven Feedbacks. Hier wird nicht gedämpft, sondern hier wird im Fortschreiten der Entwicklung beständig aufgrund der Entwicklung ein gewisser Zusatz hinzugefügt und damit die Amplitude immer größer. Was wären diesbezüglich? Das nennt man positives Feedback. Also hier wird eine Entwicklung zusätzlich angekurbelt. Ich habe es auch schon angesprochen, aber was wären diesbezüglich berühmte Beispiele? Sehr richtig, im Rahmen der aktuellen Wirtschaftskrise war eine Reihe von positiven Feedbacks im Spiel, die eben dafür gesorgt haben. Ja, ja. Aber jetzt viel, sagen wir mal, auf einem wesentlich simpleren Niveau habe ich vorher zum Beispiel davon gesprochen, dass zur relativen Toleranz oder Intoleranz von weißen und schwarzen Großstadtbewohnern unter Umständen auch noch Mietpreise dazukommen könnten, die sich mit der Zeit erst entwickeln. Gerade deswegen, weil sich zunächst einmal eher weiße Einwohner in einem bestimmten Stadtteil und eher schwarze in einem anderen Stadtteil ansammeln, dass dadurch gewisse Mietkostenunterschiede entstehen, die dann zusätzlich dafür sorgen, dass eben diejenigen, die sich leisten können, eher in den teureren Gegenden und diejenigen, die sich es nicht so sehr leisten können, in den billigeren Gegenden siedeln. Und in aller Regelmäßigkeit sind das dann eben unter Umständen auch genau diese Hautfarbe gewohnt haben. Und das heißt, dieser Prozess würde positiv verstärkt werden. Das heißt, was zunächst einmal nur aufgrund von relativer Toleranz oder Intoleranz stattfindet, findet plötzlich durch zusätzliche Mietkostenunterschiede eine Verstärkung, ein Feedback. Sehr berühmt in der Wissenschaftstheorie, in einem Bereich, der auch uns betrifft, ist der sogenannte Matthäus-Effekt. Viele von Ihnen werden den vermutlich schon kennen. Wer will das erklären? Matthäus-Effekt. Bitte.
Die
Wissenschaftler, die aus irgendeinem unerfindlichen Grund halt berühmter sind als andere, dass die öfter zitiert werden und dann noch berühmter werden und andere, die vielleicht eine gleiche Qualität der Forschung haben, werden vernachlässigt, weil man eh schon einen hat, den man zitiert kann, warum soll man einen nicht so bekannten nehmen, den eh keiner kennt und deswegen nicht so ernst
nehmen. Genau. Haben Sie es da hinten auch mitbekommen? Also es geht im Prinzip um Bekanntheitsunterschiede und die ja, durchaus gängige Norm in den Wissenschaften zu zitieren. Und wenn Sie zum Beispiel eine Diplomarbeit abfassen, dann werden Sie notgedrungen eine ganze Reihe von Zitaten anbringen müssen in dieser Diplomarbeit. Und selbstverständlich werden Sie darauf achten, dass Sie mehr oder weniger der Norm in den Wissenschaften, sprich an der Universität, entsprechen. Und damit Ihre Zitate eher, statistische Verteilung, im Hinblick auf Personen anbringen, die bereits relativ bekannt sind in der Wissenschaft. Das heißt, Immanuel Kant zu zitieren, ist in einer Diplomarbeit, in einer philosophischen Diplomarbeit wahrscheinlich hilfreicher als Fülsack zu zitieren. Nicht? Ganz einfach deswegen, weil Immanuel Kant bereits sehr ausführlich bekannt ist und zitiert wird und eben Fülsack nicht bekannt ist und nicht zitiert wird. Nicht? Das heißt, gerade deswegen, weil jemand bereits zitiert wird, wird er in den Wissenschaften mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch weiterhin mehr zitiert als jemand, der eben nicht bekannt ist und deswegen nicht zitiert wird. Wie der Kollege schon gesagt hat, und das führe ich hier gerne ins Rennen, wenn es um meine Person und um die von Immanuel Kant geht, kann die Qualität der jeweiligen Leistungen durchaus die gleiche sein. Ja? Naja. Ja. Ein bisschen unbescheiden. Grundsätzlich finden Sie solche ungleichen Verteilungen auf Schritt und Tritt in unserem Dasein. Es gibt sozusagen kaum Prozesse, die ohne entsprechende Feedbacks stattfinden. Es gibt kaum Prozesse, wo nicht in der einen oder anderen Weise ein negativer oder ein positiver Feedback im Spiel ist. Die positiven schaukeln die Entwicklung auf, lassen Sie sehr oft unliebsame Ausmaße annehmen und die negativen dämpfen die Entwicklung. Das ist sozusagen das, was Sie im Hinblick auf Feedbacks vielleicht memorieren sollten. Negative schwächen eine Entwicklung ab, positive schaukeln eine Entwicklung auf. Bitte sehr.
In der Netzwerktheorie kann ich ein Beispiel von positiven Feedbacks im Zusammenhang mit der Seitenbibliothek
gesetzt. Das letzte habe ich nicht verstanden.
Seitenbibliothek gesetzt und wird das Lügen.
Ja.
Selbstverständlich.
Ganz richtig. Ne?
Weil die Dämpfung kommt, wenn keiner mehr die Zeitung will, weil er Luft nimmt.
Ja. Was? Preferential Attachments wird das auch genannt. Preferential Attachments. Das heißt, wir wenden uns dorthin, wo ohnehin schon viele sind. Sie kennen dieses berühmte Phänomen nicht, wenn Sie irgendwo auf Urlaub sind in einer fremden Stadt und keine Ahnung haben, wo Sie essen gehen wollen, dann schauen Sie in die ganzen Lokale hinein und die Lokale, wo keiner drinnen sitzt, werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit meiden, ganz einfach, weil Sie denken, da sitzt keiner, da gehe ich gar nicht erst rein. Dort, wo jemand drinnen sitzt, zufällig vielleicht, dort gehen Sie vielleicht eher hinein, zumindest mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eher hinein. Nicht? Deswegen werden die Lokale, die eben schon besucht sind, noch besser besucht werden und die, die nicht besucht sind, auch weiterhin nicht besucht werden. Nicht? Und Sie finden oft einmal Straßen, wo mehrere Lokale nebeneinander sind. Das eine ist proppenvoll und es passt niemand mehr rein und die anderen sind völlig leer, aber es will niemand in die, weil alle glauben, da gibt es das gute Essen. Nicht? Und ähnliches mehr. Internetseiten verlinken im Hinblick auf ihre bereits vorhandenen Verlinkungen. Ja? Auch da. Die Häufigkeit von Verlinkungen im Internet steigt mit dem Grad der Verlinkung, den Sie bereits eingefahren haben. Ja? Auch Google funktioniert nach dieser, also diese Suchmaschine nicht, funktioniert zum Teil nach diesem Kriterium. Das heißt, gut vernetzte Seiten werden eher gefunden. Deswegen ist die Wahrscheinlichkeit auch mit Hilfe von Google größer, dass andere Leute auf diese gut vernetzten Seiten verlinken und der Verlinkungsgrad dieser Seiten steigt natürlich im Vergleich zu denen, die nicht bei Google gefunden werden oder beziehungsweise erst auf Seite 25 bei Google gefunden werden unter irgendeinem Suchbegriff. Und vieles mehr. Also solche Ungleichheiten, die nicht mit der eigentlichen Qualität oder mit dem Inhalt dessen, was da untersucht wird, zu tun haben, finden Sie auf Schritt und Tritt. Sie sind ein natürliches Phänomen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden das nächste Mal auch noch diesbezüglich darauf eingehen und ein weiteres Beispiel betrachten. Ich möchte Ihnen heute noch kurz ein anderes Phänomen vor Augen führen, das mit Feedbacks zu tun hat, das wir zum Teil auch schon angesprochen haben und das zum Teil auch eine leichte Ahnung klingen lässt an die Vorteile von dem, was ich im nächsten Semester dann im Zuge dieser Lehrveranstaltung als verteilte Intelligenz bezeichnen werde. Ich werde Ihnen das kurz zeigen und dazu wieder da dieses Ding aufmachen. So. Die Air Condition, also die Klimaanlage, haben wir bereits das letzte Mal angesprochen. Eine Klimaanlage ist nichts anderes als ein System, das mit Feedbacks funktioniert. Das heißt, wenn es zu kalt wird, wird die Heizung eingeschalten, wenn es zu warm wird, wird die Kühlanlage eingeschaltet und die Heizung wieder ausgeschaltet. Ja? Sie haben hier, naja, es ist sehr klein, Sie sehen es nicht, ich habe hier zwei Werte angegeben, 5 Grad und 15 Grad. Das wären die jeweiligen Schwellenwerte. Bei 5 Grad schaltet sich die Heizung ein, bei 15 Grad schaltet sich die Kühlanlage ein und ich lasse jetzt das Ganze mal kurz ablaufen. Wir bekommen so einen Prozess. Ich erkläre es gleich. Den schwarzen Strich, den sieht man es bis hinten, ich hoffe schon. Also die schwarze Linie, diese Zickzack-Linie, wäre sozusagen die Außentemperatur und hier sehr schematisch, einfach als Sommer-Winter-Unterschied dargestellt, 30 Grad. Die rote Linie wäre ebenfalls sehr schematisch dargestellt, die Reaktion der Klimaanlage auf diese Temperaturunterschiede. Das heißt, bei 0 Grad schaltet sich selbstverständlich die Klimaanlage ein, heizt bis zum Wert von 15 Grad, das ist hier der obere Sollwert, bleibt dann gleich und wenn die Temperatur weiter steigt, die schwarze Linie, also die Außentemperatur weiter steigt, dann beginnt die Kühlanlage zu agieren und kühlt das System wieder ab. Hier auf 5 Grad, das ist der andere Wert, bis sich das Ganze wiederholt und eben dieses Muster ergibt. Naja, eine Schwankung, also gegenüber 1000, bitte?
Diese Grafik schaut ja fast so aus wie so ein Jägerbeuteschema.
Na, ist es nicht. Ist es nicht. Darauf kommen wir das übernächste Mal ausführlicher zu sprechen. Aber Sie haben recht, also man könnte es bereits vermuten, aber es ist es nicht ganz. Gegenüber der Außentemperatur haben wir immerhin eine deutliche Abdämpfung. Also hier ist die Außentemperaturschwankung und hier ist die Innentemperaturschwankung. Sie sehen hier das Minimum 4,9 Grad und das Maximum 15,1. Diese Kommastellen haben mit einem Rundungsfehler zu tun, aber das braucht Sie nicht belassen. Also es geht um 5 und 15 Grad, ein Korridor, zwischen dem die Temperatur herumschwankt. Aber, naja, finden wir das sonderlich angenehm, wenn solche Schwankungen eintreten, je nachdem, ob es draußen kalt oder warm ist. Wir hätten doch lieber eigentlich eine gleichbleibende Raumtemperatur von, sagen wir mal, 15 Grad oder was auch immer. Ja, dürfte klar sein. Also insofern eine sehr simple und unvollkommene Klimaanlage, die uns doch noch mit einigen Temperaturschwankungen belastet. Ich könnte hier natürlich, aber ich erspare Ihnen das, andere Werte einsetzen, das heißt den Korridor verringern und würde damit geringere Schwankungen erzeugen, aber doch auch noch Schwankungen akzeptieren müssen. Solche Feedbacks, also solche Reaktionen auf entsprechende Entwicklungen, gibt es natürlich auch in der Natur zuhauf. Und ein Beispiel diesbezüglich wäre der Bienenstock, der sehr ähnlich funktioniert. Die Bienen, das wurde biologisch ausführlich untersucht, gibt es wunderschöne Darstellungen dazu, brauchen, um eben zu prosperieren und fruchtbar zu sein, eine bestimmte Temperatur im Bienenstock, die nicht unterschritten und auch nicht überschritten werden darf. Das heißt, die Bienen zeigen, eben um das sicherzustellen, ein natürliches Klimaanlagenverhalten. Das heißt, wenn es zu heiß wird, dann setzen sie sich um die jeweilige Brut und fächeln mit den Flügeln kühle Luft hinzu. Das heißt, sie kühlen den ganzen Bienenstock oder zumindest die Brut. Und wenn es zu kalt wird, dann setzen sie sich eng aneinander und beginnen zu surren und erzeugen damit Wärme. Fragen Sie mich nicht, wie das biologisch funktioniert, aber es wurde mir so erklärt. Also insofern kann man sich vorstellen, dass die auch ein bisschen die Temperatur steigern können im Bienenstock, wenn es draußen kalt ist. Nichts anderes als dieses Klima, als dieses Klimaanlagensystem. Sie haben hier das gleiche mit einem Bienenstock, der hier aus 500 Exemplaren besteht. Die gelben Pünktchen sind Bienen, aber Sie brauchen darauf einstweilen noch nicht zu achten. Wir lassen das Ganze, steuert jetzt den 500. Teil, so ist es programmiert, den 500. Teil an Temperaturzuwachs bei. Also gesamt, als Gesamtbienen, wie sagt man, Bienenschwarm, erzeugen sie genau das, was vorher die Klimaanlage erzeugt hat. Wenn ich es laufen lasse, sehen Sie sofort, dass dieses Muster ganz genauso ausschaut. Ja? Okay, jetzt ist es allerdings in der Natur so, dass diese Bienen, ja, mal kurz gesagt, verteilt operieren. Und das heißt nichts anderes, als dass sie nicht alle mit denselben Schwellenwerten operieren. Die sind nicht alle auf 5 Grad Minimaltemperatur und 15 Grad Maximaltemperatur eingeschworen, sondern ihr Temperaturempfinden streut mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit um diese Temperaturen herum. Das heißt, die haben individuelle Temperaturempfindungen. Und das macht interessanterweise einen großen Unterschied, den ich Ihnen gleich zeigen werde. Entschuldigung, Kollege. Wenn der Kollege seinen Kopf aus dem Bienenstock nimmt. Okay. Hier haben Sie einen Schalter, mit dem ich eben diese Wahrscheinlichkeit streuen kann. SD heißt Standard Deviation, also Standardabweichung ist nichts anderes als ein statistisches Maß, das angibt, wie stark die Streuung um einen bestimmten Normalwert herum stattfindet. Die Normalwerte sind nach wie vor diese 5 und 15 Grad, die hier eingegeben sind. Und um eine bestimmte Abweichung herum, die Details erspare ich Ihnen, streut jetzt das Temperaturempfinden der Bienen. Und wenn ich das jetzt laufen... Bitte. Ja, jetzt habe ich Sie nicht darauf aufmerksam gemacht. Aber hier ist die Minimaltemperatur und hier die Maximaltemperatur angezeigt, die es in dem Bienenstock hat. Und zuvor, als alle gleichgeschalten waren das genau die Werte, die auch in der Klimaanlage erzielt werden, also 5 und 15 Grad. Und wenn Sie jetzt auf diese Werte achten, lasse ich es mal laufen. Sie sehen mehreres. Also Sie sehen, dass es hier blaue und rote Pünktchen gibt, abgesehen von den gelben. Die blauen sind diejenigen, denen kalt geworden ist und die deswegen eben ihre Heizfunktion anwerfen. Und die roten sind diejenigen, denen zu heiß geworden ist und ihre Kühlfunktion anwerfen, das heißt mit den Flügeln schlagen. Sie tun das sehr unterschiedlich und interessanterweise blaue und rote dann auch zur gleichen Zeit, was auf der einen Seite als ineffizient betrachtet werden könnte. Nicht? Das ist irgendwie blöd, wenn die anderen heizen und die anderen kühlen. Aber, und das Interessante dabei ist eben eher dieser Verlauf der roten Kurve hier, zu sehen, dass das jetzt nicht mehr so zackig abläuft, sondern in solchen Kurven stattfindet. Und Sie sehen, Entschuldigung, außerdem, dass hier die Minimaltemperatur nun bei 5,6 Grad und hier die Maximaltemperatur nur mehr bei 14,53 Grad liegt, also ein bisschen darunter. Das ist jetzt zwar nicht viel im Vergleich zu vorher, das ist aber auch nur eine Abweichung von 5 Grad. Wenn ich die Abweichung erhöhe auf 10, wird es deutlicher. Also wir haben jetzt eine Minimaltemperatur von 6,8 Grad und eine Maximaltemperatur von 13. Erhöhe die Streuung vielleicht 20 hier, dann bekommen wir schon recht eine vernünftige Einschränkung der Schwellenwerte auf jetzt 8,36 Grad und 12,9 Grad. Nicht? Das heißt, durch diese Streuung, durch diese Individualität der Temperaturempfindungen kommt insgesamt ein für die Bienen sinnvollerer Effekt heraus. nämlich eine stärkere, sagen wir mal, Eingrenzung der Temperaturschwankungen. Wenn ich es noch mehr streuen würde und wenn ich natürlich auch dann noch mehr Bienen heranziehen würde, dann wäre dieser Effekt noch stärker. Bitte sehr.
Wie ist das in Verbindung zu setzen mit dem Energieaufwand? Weil im anderen muss man als Biene relativ lang nichts arbeiten und ja, auf der anderen Seite muss ich dann ständig irgendwie wieder heizen.
Wäre natürlich interessant, das auch in die Simulation hereinzunehmen. Offensichtlich, also da bin da jetzt kein Bienenexperte, muss ich dazu sagen, nicht? Offensichtlich haben die Bienen damit kein Problem. Also sie nehmen diese Kosten der Energieverschwendung, weil ja manche kühlen gleichzeitig, wenn andere bereits heizen, nicht? Eher hin als die großen Temperaturschwankungen. Also diese Heterogenität im Bienenstock ist diesbezüglich etwas durchaus Gewolltes. Vielfalt, Buntheit, Diversität, Heterogenität sind die entsprechenden Stichworte. Wir werden noch eine ganze Reihe von Phänomenen hier besprechen, die genau auf diese Heterogenität setzen und gerade daraus eigentlich die entscheidende selbstorganisierende Effektivität gewinnen. Das heißt, dasjenige Phänomen, das eigentlich interessant scheint, genau deswegen erzeugen, weil es eben sehr heterogen zugeht in diesem Zusammenhang. Nur ein vorgreifender Hinweis darauf, auch unser Gehirn funktioniert mit dieser Art von Vielfalt. Wenn alle Nervenzellen gleichgeschalten wären und auch wirklich höchst effizient nur das tun, was jeweils gewünscht wird, würde bei weitem nicht die Art von Denkleistung herauskommen oder Bewusstseinsleistung herauskommen, die wir kennen. Und mit diesen kryptischen Worten bedanke ich mich für heute.